dem Essen kriegst du einen Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte dazu erzählen. Das Spannende an der ganzen Sache ist, dass der eine immer nicht weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt natürlich. Das heißt, für einen von uns ist immer Blindverkostung. Und weißt du noch, welchen Wein ich dir letzte Woche mitgebracht habe?
Natürlich, das war was aus Oberösterreich, was ich überhaupt nicht erwartet habe. Und zwar der Amore Naturale, ein grüner Veltliner von der Casa Amore. Super, super, super spannend, vom Herrn Kienesberger.
Genau, Armin Kienesberger.
So ist es.
Ein Oberösterreicher mit ein bisschen einem italienisch-Fable,
genau. Sagen wir mal so. Einfluss. Wer hätte doch, dass ich in dem Podcast einmal einen Wein aus der Heimat dabei habe. Ein Wahnsinn!
Eben, genau das war mein Plan. Siehst du, alles aufgegangen.
Alles aufgegangen.
Nachdem ich das letzte Mal was mitgebracht habe, gehe ich davon aus, dass der Wein, der hier vor uns steht, dieses Mal von dir ist.
Der ist für dich, den kannst du sogar verkosten, wenn du magst.
Na, danke, es ist sehr nett.
Erzähl uns einmal, was siehst du?
Ich sehe einen Rotwein erstens.
Sehr gut.
Das ist ein dunkles Rot, so ein bisschen violett, hätte ich gesagt. An den Rändern ein bisschen hell.
Ja, so purpur, hätte ich gesagt. Ja. Klassisch. Er ist nicht ganz undurchsichtig, aber du siehst schon so ein bisschen.
Ja, es ist nicht komplett durchsichtig.
Genau.
Ne? Also im Endeffekt, wenn ich jetzt da zum Beispiel meine Hand drunter halte oder das ein bisschen schaue, was ich da durchsehe, sehe ich eigentlich nur an den Rändern so ein bisschen durch. In der Mitte ist der Kern ist schon sehr. Sehr undurchsichtig.
Genau. Er ist ja nicht 100% transparent. Müssen wir vielleicht auch noch dazu sagen. So ganz, ganz, ganz leicht. Also ich glaube, wenn ich das nicht gesagt hätte, wärst du wahrscheinlich nicht drauf gekommen, dass der unfiltriert abgefüllt wurde.
Nein, also das ist halt bei Rotwein generell ein bisschen schwieriger.
Genau, deswegen
zu beurteilen, ja. Sehr gut. Danke, dass du mir das erzählst. Viskosität.
Gib mir einen Schwung. Was tut er?
Ja, nicht stark. Mittel.
Genau.
Also das ist keine arge Viskosität.
So ist es.
Insgesamt. Man merkt schon ein bisschen, obwohl meine Nase ein bisschen zu ist heute.
Ja, so wie meine.
Es kommt mir schon ein bisschen was entgegen. Also ohne jetzt da jetzt reingerochen zu haben, hätte ich gesagt, da ist schon ein bisschen ein Aroma hier.
Riechen wir rein.
Ah ja, also das ist sehr intensiv. Das ist fruchtig, aber was ist das für Frucht?
Genau, er ist recht fruit forward. Super, super saftig.
Es riecht unendlich saftig. Also das ist nicht frisch, sondern wirklich juicy, richtig. Da eher in die Richtung.
Ja, wir haben schon eine gewisse Frische drinnen. Ein bisschen eine Kühle, finde ich ja. Also ich finde, er ist in der Nase recht kühl, aber das ist nichts Warmes.
Nein, warm ist er nicht, aber dieses
juicy ist es.
Ja,
genau. Richtig saftig.
So saftig auspresst. Also man fühlt sich sofort so, als wäre das irgendein mega intensiver Fruchtsaft irgendwie so. Aber,
boah. Versuch's mal für die zu definieren, was das für rote Früchte oder schwarze Früchte.
Nein, es sind definitiv rote Früchte, finde ich. Also es ist auf keinen Fall, es ist nicht so in diese Waldbeerrichtung oder so, sondern es ist eher in diese rote Frucht, aber auch nicht so in Richtung Himbeer oder so, finde ich nicht. Aber Kirsche, finde ich, ist das auch nicht unbedingt. So ein bisschen vielleicht.
Ja, ich finde, es hat ein bisschen ein Mix an verschiedenen Sachen drinnen. Ich bin auch ganz bei den roten Beeren und nichts Schwarzes, nichts Brombeeriges oder sowas.
Nein, gar nicht.
Ich finde, es hat so ein bisschen Anklänge von Kirsche, aber nichts Arges. Also nicht so, wie du es teilweise hast beim Zweigel, der wirklich hart nach Sauerkirsche riecht.
Nein, du hast so ein bisschen Kirsche, aber da ist
irgendwas. Der hat so ein bisschen was Preiselbeeriges drin.
Ja.
Versuch's einmal.
Ja, Preiselbeer kann ich gut. Das habe ich vorher auch schon auf der Zunge gehabt. So Preiselbeerartig irgendwie so. Ich bin nicht komplett bei Preiselbeer, also wenn ich an so Preiselbeermarmelade und so, also Preiselbeeren, was du zum Schnitzel oder so dazu kriegst, das ist nicht hundertprozentig, genau. Aber so ein bisschen diese Richtung, finde ich auch. Ja.
Oder so ein bisschen vielleicht rote Johannisbeere. Also so ein bisschen was Frisches hat es drinnen, dann hat es einerseits ein bisschen diese Kirschnote auch drinnen. Ich finde das also super, super schön, was diese Fruchttöne angeht.
Ja, die Fruchttöne sind einfach so wahnsinnig intensiv, finde ich. Also so klar.
Ja, genau.
Ich kann nicht sagen, ja passt, das ist die Kirsche, aber ich kann sagen, rote Frucht und das einfach so ganz, ganz groß da drinnen.
Genau.
Ja. Und dann die Kühle ist da, ja. Ich habe also ganz leicht so ein bisschen so vegetabile Noten.
Genau, so ein bisschen florale Note ist es, für mich zumindest. Also es ist nicht Gemüse, nichts Grünes, sondern es ist fast so ein bisschen, ja, was Florales, ein bisschen was Blumiges fast. Ohne dass ich das jetzt genau definieren kann, aber generell ja. Florale Noten definieren finde ich sehr, sehr schwierig. Also, das ist jetzt eine, was weiß ich, klare Rose oder klare Nelke.
Nein,
oder
das so gibt es sowieso
also
nicht.
Also, ein bisschen was Blumiges hat da schon, ne?
Aber ganz was leicht. Blumiges hat an der, ich habe schon so ein bisschen so süßlichere Noten, also was eh wieder in diese Preiselbeer-Richtung schon wieder reingeht. Aber vielleicht ist es mehr sowas, wie wenn du sagst, ja, du machst jetzt irgendwie ein Kompott aus Preiselbeeren und Kirschen und hast das alles irgendwie so in eins. So ein bisschen mehr so ein Potpourri aus rote Früchte. Ja.
Dann hast du ein bisschen eine Würze, so ein bisschen eine fein mineralische Würze drinnen.
Ja, ganz leicht, aber ich finde, diese Fruchtding überlagert alles. Das ist für mich so das, aber das ist wahrscheinlich auch meine Nase, die sehr zu ist, die jetzt nicht wahnsinnig viel riecht. Bin ich heute ein wenig aufgeschmissen. Aber insgesamt sehr aromatisch, da kommt der Fühl entgegen.
Total.
Sehr schön und es ist einfach, ich weiß nicht, wie sagt man das am schönsten, das ist einfach so ein helles, schönes, fruchtiges Thema, das da drin liegt.
Also
es
nichts ist, zu Schweres.
Nein, überhaupt nicht schwer. Das ist schön, das ist leichtfüßig, aber es ist sehr, sehr positiv, sehr angenehm, finde ich. Also es macht sehr viel Spaß.
Man trinkt den sehr gerne. Also ich trinke ihn zumindest sehr gerne.
Ich werde mal einen Schluck nehmen. Ja. Da bin ich jetzt noch mehr bei der Preiselbeere, muss ich ehrlich sagen.
Ich finde
auch. Weil das ist jetzt da. Man kommt hinten noch an, so eine schöne Säure. Schön. Ich finde, das ist, wie wenn du so Preiselbeeren nimmst. Und wirklich
wir hängen bei der Preiselbeere.
Ja, ich hänge voll jetzt bei der Preiselbeere, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich in so dieses klassische Glasl Dabo Preiselbeere einen Löffel mache und ich liebe Preiselbeeren.
Ja.
Und da einfach den ganzen Löffel ist, dann bin ich circa da. Und es geht hinten noch mit ein bisschen Säure, wird das nochmal ein bisschen frischer, weil diese Preiselbeeren sind halt so dann doch süß und eingelegt und das ist alles irgendwie halt so ein marmeladenmäßiges Ding. Das ist viel leichter.
So ist es.
Das, das kommt mit der Säure schön.
Keine Süße oder was in die Richtung. Frische hast du.
Sehr frische.
Leichtigkeit hast du.
Kaum Tannin, sehr leicht.
Genau, ganz easy. Weiches, ganz rundes, ganz sanftes Tannin. Gerade so, dass ein bisschen Struktur da ist.
Ein bisschen gespürst, aber ganz, ganz
fein. Es nimmt nicht den Hauptplatz einem Gaumen auf jeden Fall. Also er ist sehr, sehr leicht, sehr frisch, aber auch sehr rund. Also ich finde ihn einfach rundherum sehr gelungen. Wie du schon gesagt hast, Säure ist definitiv da, gibt dem Ganzen
Säure
ein bisschen
da,
extra Frische, gibt ihm die Struktur. Du merkst er ist trocken, ordentlich trocken.
Komplett trocken, also der ist wirklich Knochen trockenst.
Zu dem erzähle ich nachher noch ein bisschen mehr, zu der Rebsorte und trockener Ausbau und so weiter. Wieso der so ist, wie er ist?
Er fährt relativ durch, also bleibt schon anliegend, so dieses leichte, feine Tannin bleibt so ein bisschen im Mund, finde ich. Und diese Frische spürst du nach hinten auch.
Genau.
Aber die Frucht ist eigentlich im ersten Schluck da, also wenn du schluckst, ist die Frucht dann relativ schnell wieder passé, dann bleibt so ein bisschen dieses feine Tannin angenehm. So, es verteilt sich schon im ganzen Mund, aber jetzt nicht wahnsinniges Vollmundigkeit.
Es bleibt jetzt eine Stunde
lang. Genau. Easy. Wahrscheinlich wenig Alkohol.
Schätze mal.
11,5?
Nein, ein bisschen mehr. Es ist 12? Tatsächlich also 12,2 sind es ungefähr.
Ah, okay.
Sagt der Winzer. Also 12,5 steht auf dem Etikett.
Ja, das gut, muss ja.
Müsst drüber, muss draufschreiben. Aber ja, leicht.
Sehr frisch, leicht, ja.
Easy drinking. Wobei, easy drinking, er ist zu komplex, um den jetzt easy drinking zu nennen, muss ich dazu sagen.
Nein,
aber
es ist halt
angenehm
das,
zu trinken.
Einfach. Es ist sehr angenehm zu trinken, aber es ist nicht das, wo ich jetzt sage, ja, passt. Da brauche ich gar nicht drüber nachdenken.
Nein, den war ich einfach drüber nachdenken.
Du willst, du hast schon zu viel going on, dass du drüber nachdenken willst. Ja,
genau. Magst du einen Tipp abgeben, was das sein kann, du, wo das herkommen kann?
Naja, es ist rot, das heißt, das kann im Endeffekt halt wahrscheinlich eher sowas wie Burgenland sein, aber es hat mir nicht die Würze, dass irgendwo in der Richtung Blaufränkisch oder Zweigelt groß gehen könnt. Ich weiß auch nicht, ob es reinsortig ist, aber nachdem du da so ein bisschen in diese Richtung argumentiert hast, mit die Rebsorte, gehe ich jetzt einmal davon aus. Sehr leicht, Tannin kaum spürbar. Was gibt es da noch?
Ich kann dir gerne erzählen, was es noch gibt, aber
ja,
ich hätte ganz gerne, dass du, wobei, also du liegst schon mal richtig, dass jetzt zum Beispiel für einen Blaufränkisch das nicht stimmt.
Genau, das geht sich nicht sein. Aus.
Es sei denn, du lässt noch 3 Tage auf der Maische liegen und er hast Bonsai.
Ja,
dann geht es vielleicht aus, aber ansonsten.
Aber selbst da, also das geht sich dann wieder mit der Farbe nicht aus. Es ist eine leichte Würze da, Fruchtigkeit ist da, es wird sonst eher in Richtung Zweigelt gehen, finde ich, weil weniger Tannin, leichte Würze, ein bisschen einfacher, aber Dafür ist er einfach nicht kirschig genug.
Mhm, genau.
Dafür kommt das nicht zu klar außer. Und was gibt es denn da für Rotweinsorten, die in Österreich groß vorhanden sind? Oder ist es was, was nicht groß vorhanden ist?
Es ist was nicht groß vorhanden ist. Und damit hast du es eigentlich eh schon auf dem Silbertablett serviert.
Ja, aber trotzdem Österreich.
Österreich.
Ja, dann hätte ich gesagt, das ist was, was eh in die Richtung geht, mit Zweigelt eigentlich gar nicht so weit entfernt. Ne? Nix?
Try again.
Okay. Aber Österreich nicht weit, das kann eh nur St. Lorenz sein.
So ist es.
Dann haben wir, ne?
Ja, ganz genau. Also in Österreich haben wir ja nicht sonderlich viele Rebsorten.
Ja,
der St. Laurent ist ja am ehesten verwandt mit Burgunder oder am ehesten in die Richtung gehend Burgunder-Rebsorten.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Dementsprechend, da hast du die Leichtigkeit her, du hast das Tannin her und so weiter. Du bist recht weit weg vom Zweigelt da. Der Zweigelt geht einfach in eine andere Richtung.
Vollkommen. Ich war da gerade einfach in meinem Gehirn in der falschen Richtung. Naja,
du, oder passiert. Nix. Wir haben unseren ersten St. Laurent hier.
Wundervoll.
Ich habe ja schon beim letzten Mal erzählt, dass ich mir einen St. Laurent angeschaut habe.
Ja.
Bin jetzt aber auf den da zurückgekommen, weil das einfach nur mehr Sinn macht für mich. Der kommt quasi vom niedrigsten Punkt Österreichs.
Mhm.
Also Burgenland war schon mal richtig. Weißt du, wo der niedrigste Punkt Österreichs ist?
Neusiedler See.
So ist es, ganz genau. Burgenländischer Seewinkel.
Ja.
Weinbaugebiet Neusiedler See natürlich.
Ja.
Und der Winzer beschreibt die Landschaft so. Wenn ihr bei uns am Bau irgendwo hier liegt, der bewegt sich nicht, wenn man nicht ausstoßt. Der bleibt einfach genau dort liegen, wo er ist, weil circa so ist bei uns halt. Du hast 360 Grad Rundumsicht, du hast 180 Grad Himmel, so ungefähr ist das beschrieben. Und ich finde, das beschreibt es extrem gut. Also es ist eine sehr flache Landschaft. Du hast keine großen Erhebungen und der Schnitt im Seewinkel ist bei 117 Meter Seehöhe.
Ja.
Also total weit unten tatsächlich. Und wie schon gesagt, wir sind da in St. André am Zicksee. Beim Weingut Ziniel.
Ah ja.
Genau. Der Wein ist, wie schon gesagt, ein reinsortiger St. Laurent. Mhm. Und zwar ist es der St. Laurent Johanneshöhe 2017.
Mhm.
Also hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Der Winzer, der Andreas Ziniel, den kenne ich schon seit der Uni. Der hat nämlich bei einem von unseren Wineclub-Geschichten, bei einem Wineclub-Day, bei einer Veranstaltung seine Weine damals vorgestellt.
Mhm.
Und die sind auch wieder welche gewesen, die sind wirklich hängen geblieben. Da haben wir gedacht, ah, voll spannend, voll cool. Der Andreas hat da auch erst relativ kürzlich das Weingut selber übernommen gehabt, also der 2012 damals den Weinkeller des Familienweinguts übernommen, damals war er erst 21 und ich habe die Weine kennengelernt oder beziehungsweise er kennengelernt, so, das muss wahrscheinlich 2014, 15 rund um gewesen sein und ich war halt voll beeindruckt, weil ich mir dachte, boah, wie kannst du bist circa so alt wie ich und du machst einfach den Wein, how can you do this, this is amazing und das ist einfach damals auch schon extremst hängen geblieben. Ja, und der hat eben damals 2012 den Weingut, also das Weingut beziehungsweise den Weinkeller der Familie übernommen, hat dabei den vollen Handlungsspielraum auch gekriegt von der Family.
Okay.
Sein Papa unterstützt ihn bezüglich Landwirtschaft, also sie machen eine Landwirtschaft nach wie vor dabei und die landwirtschaftlichen Aspekte, da unterstützt der Papa auch nach wie vor.
Ja.
Aber er hat von Anfang an im Prinzip im elterlichen Betrieb wirklich freie Hand gekriegt.
Also
zu machen
cool,
mit den Weinen, was er im Prinzip machen will, was er für richtig hält. Also natürlich mit 21 auch Wahnsinn ist, meiner Meinung nach.
Aber, hohes cool. Vertrauen, hoher Vertrauensvorschuss
ja,
natürlich.
Ganz genau.
Aber ist natürlich geil, weil das heißt, du musst nicht diskutieren, weil das haben wir jetzt auch schon oft gehört, ne, dass
genau.
Ja, da waren jetzt bei die Renner Sisters, haben wir das ja auch so ein bisschen Anklänge gehabt, so, dass nicht so sicher war, was da jetzt eigentlich passiert und wie das weitergeht. Und so,
das
dass da die älteren Generation so ein bisschen skeptisch ist, hast du logischerweise schnell mal.
Genau, aber das ist das komplette Gegenteil. Und der Andreas hat auch gesagt, er war im Prinzip durch einen elterlichen Betrieb schon relativ vorprogrammiert. Also hat immer gewusst, er will Winzer werden, er will was mit Wein machen. Schon ganz früh viel mitgekriegt, natürlich auch viel mitgearbeitet. Hat dann klassisch die Weinbordschule in Klosterneuburg besucht und hat da eben nur mal für sein Gefühl sehr viel mitgekriegt, sehr viel Input gekriegt und hat das Ganze nicht mehr super spannend gefunden. Und es war im Prinzip von Anfang an klar, das ist genau das, was er machen will. Und er genießt die Zeit in der Natur extrem. Also ich habe mit ihm noch mal ein bisschen telefoniert.
Ja.
Und er genießt einfach generell das Ganze extrem, dass es nie langweilig wird, dass es nie fad wird, dass es immer was zu tun gibt, dass es aber übers Jahr hinweg so unterschiedliche Geschichten sind. Und vor allem, was ich so spannend finde an der ganzen Geschichte und was für mich extrem viel Sinn macht, ist, dass er sagt, am Schluss hat er da wirklich was in der Hand, das hat er gemacht. Das ist wirklich dieses, du kannst verfolgen, wie deine Handlungsschritte, wie deine Arbeit
was
am Schluss ganz genau
ja.
in eine Flasche gefüllt wird. Und du kannst es dann verkosten und es schmeckt dir und es schmeckt anderen, hoffentlich. Und Das finde ich einfach so gut nachvollziehbar. Ich habe vor kurzem erst über genau diese Geschichte diskutiert. Ne? Wir zwar arbeiten ja im Social-Media-Bereich,
ja,
wo wir am Schluss eher wenig in den Händen halten, was wir gemacht haben tatsächlich. Und diese Diskrepanz zwischen, du machst was und es ist digital, du hast es aber niemals tatsächlich in der Hand,
ja,
und dem, du hast am Schluss wirklich was in der Hand, was du kosten kannst, was du schmecken kannst, was du angreifen kannst.
Ja, und was das du auch verändern super, kannst, super cool, wenn du dann genau sagst, ja, okay, das ist jetzt ja spannend, aber im nächsten Jahr hätte ich gern, dass das eher so und so wird. Und ich kann eingreifen in das Ganze, ist natürlich mega spannend.
Ja, voll. Also das habe ich extrem gut nachvollziehen können und gesagt, nein, das verstehe ich gut, dass genau das eben so ein Aspekt ist, wo man sagt, deswegen mache ich es unter anderem so gerne.
Ja,
und
sicher.
Er hat auch gesagt, also seitdem er 2012 angefangen hat, jedes Jahr dazu gelernt, gerade auch was St. Laurin angeht, weil das ja, wie wir wissen, eine nicht ganz einfache Rebsorte ist tatsächlich. Circa 16 Hektar bewirtschaften sie in St. André. Haben eine recht bunte Mischung aus unterschiedlich alten Reben. Sie haben teilweise welche, die erst vor 5 oder 10 Jahren ungefähr gepflanzt worden sind. Und dann gibt es welche, die sind knapp 35, 40 Jahre alt, mittlerweile komplett biologisch. Wobei der Andreas gesagt hat, na, der Papa hat eigentlich schon immer ohne Herbizide und ohne künstliche Dünger gearbeitet. Das war eigentlich immer schon so. Und ja, das war klar.
Ja, war super logisch. Das ist halt auch ein guter Vorschuss Start. Und ein guter Start schon mal, weil dann hast du halt einfach Rebmaterial und Flächen, die schon mal gut bewirtschaftet worden sind und nicht, du musst quasi nicht von null anfangen, wenn du jetzt so sagst, ja, ich möchte jetzt irgendwie eher in die Richtung biologisch gehen und du hast vorher halt alles zugespritzt, ist halt schwierig.
Genau, du hast einfach ein paar Jahre, wo du dann wirklich halt den Boden langsam dorthin bringen,
genau, musst. Du musst das alles wieder resetten quasi.
Das ist recht schwierig, ja, und das dauert ja relativ lang. Na, also der hat einfach einen super Startpunkt da gehabt, hat er gemeint. Und Herr Keller arbeitstechnisch sagt da, sein oberstes Ziel ist im Prinzip Trauben ohne große Beeinflussung das machen zu lassen, was stimmig ist für die Trauben, was für den Wein stimmig ist und nicht da jetzt irgendwas eindrucken, irgendeine spezielle Richtung oder sowas in die Richtung, sondern er lässt im Prinzip den Wein bis zu einem gewissen Grad auch machen, was möglich ist. Und bei der Weingartenarbeit hat er auch gesagt, es geht jetzt eigentlich immer mehr in die natürliche Richtung. Am Anfang, wie er von der Weinbauschule gekommen ist, da hat er jetzt ja dieses Technische, dieses sehr präzise nur drinnen
gehabt.
Das, was
du halt gelernt hast.
Ja,
ne?
Ganz genau. Also dieses, was weiß ich, du lässt zum Beispiel an einer Rebe nur, was weiß ich, 7, 8 Trauben dran oder sowas in Richtung, der Rest muss runterpflückt sein. Ja. Super, super präzise. Und jetzt lässt er das viel mehr die Natur übernehmen. Also er arbeitet jetzt viel mehr mit Begrünung im Weingarten und er schafft da eben dadurch so eine natürliche Konkurrenz und macht dadurch eben diese Qualitätssteigerung, diese Ertragsverringerung bis zu einem gewissen Grad. Und er sagt, das macht einfach mehr Sinn, dass das natürlich passiert, weil die Reben dann das im Prinzip sowieso auf uns selber.
Ja,
also
ja,
der Weingarten reguliert sie bis zu einem gewissen Grad einfach selber.
Ja, voll.
Ja. Und nachdem wir uns hier in der heißesten Ecke Österreichs befinden, haben wir natürlich einmal nachgefragt, wie denn das so ist, dort Wein zu machen. Und wir haben ja das pannonische Klima dort, also dieses, was auch von Ungarn und so weiter rüberkommt. Das ist der sonnenreichste Ort ganz Österreichs, der niederschlagsärmste Ort ganz Österreichs. Also auf Deutsch, es ist einfach nicht leicht, dass dort ordentlich was zum Wachsen kriegst.
Ja, klar.
Du hast unter 600 mm pro Jahr Niederschlag, in manchen Ecken nur ein bisschen weniger, bis zu unter 400, was halt absolute Minimalgrenze ist für Wein. Genau. Das macht das Ganze nicht ganz so einfach. Außerdem ist es ordentlich windig, also du hast im Prinzip einfach eine Steppe bis zu einem gewissen Grad. Es gibt da Ecken davon, die tatsächlich Steppe genannt werden. Und du hast nur dazu eine relativ spannende geologische Geschichte. Und zwar, du hast einen Haufen kleine Salzlacken oder so kleine Seelacken, die teilweise sogar austrocknen. Das heißt, du hast so eine gewisse Grundsalzigkeit auch in manchen Ecken vom Boden drin. Auch das ist sehr spannend. Also so hast du es im Prinzip in keiner anderen Ecke Österreichs so richtig in dieser Form.
Ja.
Es ist einfach ein ganz spannendes Gebiet. Wir haben ja schon ein bisschen Wein aus dem Seewinkel probiert gehabt. Und da sind wir jetzt nur ein bisschen weiter unten. Wir sind direkt bei so einer Salzlacke dabei im Prinzip. Das ist ganz, ganz interessant. Und dieses herausfordernde Klima, dem ganzen Trotzen im Prinzip die 10 Jahre, in dem es trotzdem einen sehr frischen Wein hinkriegen. Und ich habe das so super spannend gefunden, dass das Ding da von einem der heißesten Orten Österreichs kommt, wie das gehen kann. Und das hat mir Andreas natürlich ein bisschen erklärt, wie das Sinn macht, wie das funktioniert, das Ganze. Ja, aber mir hat es von Anfang an halt einfach schwer fasziniert, dass das überhaupt geht. Wie das funktioniert, dass der Wein eine Kühle hat und es ist so heiß dort. Und ich habe natürlich ein bisschen nachgefragt, wie ist denn das Dorf, St. André und so weiter. Und er sagt halt, naja, es ist schon ein richtiges Dorf. Also, es ist sehr klar, sehr ruhig, es ist sehr viel Gegend. sehr viel flache Gegend. Und im Prinzip ist das Praktische, dass die ganzen Weingärten wirklich in Rufweite vom Haus sind. Das heißt, wenn er will, kann er da gerne ein paar Mal am Tag rausschauen und schauen, was zum Tun ist. Hat das alles direkt perfekt im Blick. Ja, das ist natürlich praktisch, gerade wenn es dann Richtung Lese geht, weil du halt wirklich easy, schnell alles kontrollieren kannst und nachschauen kannst. Und er sagt, er muss es wurscht, er geht da gerne ein paar Mal am Tag rein und macht halt die Handgriffe, die notwendig sind, und dann geht er halt geschwind wieder heim.
Überhaupt kein Problem. Wenn wir bei Handarbeit sind, dann
ja, ist und das wir sind halt sehr, total bei Handarbeit.
Ja, voll. 100%. Und da ist es halt sehr praktisch, wenn du nicht irgendwie dann noch einen Weg hast, um dort erst hinzukommen, wo du dann quasi schauen willst, ja, passt da gerade alles, oder muss ich dann irgendwas runterreißen oder einfach einmal zum Schauen, wie reif sind.
Ja.
Die Trauben gerade, oder wo stehen wir ungefähr, sondern du gehst halt 2 Meter um und bist in deinem Weingarten. Das ist natürlich leicht.
Ja, voll. Das heißt, die ganzen Ortsweine sind ja wirklich, der Andreas sagt Dorfweine, sind halt einfach direkt von dort im Prinzip. Und also charakterzugstechnisch passt das auch gut dazu, alles bodenständig, alles geradlinig, alles herrlich. So ist es. Die Weine sind genauso, wie sie sind, und fertig ist die Sache. Und diesen Sortenspiegel vom Weingut, haben sie auch natürlich so ein bisschen anpassen müssen an die Besonderheiten der Region, weil einfach dort nicht alles so einfach wächst. Du musst halt ein bisschen schauen, was machst du. Und natürlich manche Sachen, die vielleicht gut wachsen würden, sind dann einfach charakteristisch nicht so, wie es der Andreas bzw. wie es die Familie Ziniel gerne hätte.
Ja.
Und er sagt aber, er hat es relativ einfach, weil diese Weinbauregion nicht unbedingt alt ist. Die gibt es anscheinend, das habe ich selber nicht gewusst, seit die 50er, 60er erst so richtig, also wirklich noch nicht lang. Und erst in den 70er hat es dann so richtig angefangen. Und
eigentlich,
weil ja, total.
Normalerweise hast du es ja eigentlich eher so, dass die, dass dadurch, dass das Klima jetzt wärmer wird, es eher in Zonen geht, wo es vorher zu kalt war einfach und wo es nicht möglich war. Mhm. Und da ist eigentlich immer warm.
Ja, genau.
Aber trotzdem ist da überhaupt kein Wein. Das ist sehr spannend.
Nein, da war relativ wenig Wein und es hat auch wirklich angefangen, ganz, ganz klassisch, Mischbetrieb.
Ja.
Also man hat einfach ein paar Weinreben gehabt, dann hat man halt einfach seine paar Hektar Landwirtschaft gehabt und es hat sich einfach alles gemischt. Und das Ganze hat sich dann irgendwann aufgesplittert in einerseits die Bauern, die gesagt haben, na, Wein bringt mir jetzt nichts mehr, ich mache nur Gemüse. Mhm. Das ist halt dieser eine klassische Eckart. Ja. Und andererseits hat es welche gegeben, die haben gesagt, na, ich will jetzt wirklich Fokus immer mehr auf Wein legen und die Landwirtschaft wird weniger bei mir. Und es gibt wirklich da anscheinend Ortsverschiedenheiten. In St. André haben mehr Leute gesagt, na, ich mache Gemüse. Deswegen gibt es da gar nicht so viel Weinbau rundherum. Es gibt schon ein paar Winzer im Dorf,
natürlich, ja,
weil es halt ein Weinbaudorf ist, aber halt weniger als zum Beispiel in Appeltern, das kennst, wo halt einfach fast alle gesagt haben, nein, wir machen nur Wein und ganz wenig Gemüse. Das das hat mir der Andreas erzählt, das sind so Kleinigkeiten.
Das ist witzig, ja. Aber man kann sich eh vorstellen, weil man sich denkt, ja gut, wenn du so eine Dorfgemeinschaft hast und dann ist das halt so alles Mischbetrieb und dann kommt man so drauf, irgendwie funktioniert das eine gut, dann ist natürlich klar, naja, dann sind ein paar dabei, die sagen, naja, wenn das gerade bei dem gut funktioniert, machen wir das vielleicht auch.
Ja, genau.
Und auf einmal hast du halt 70% die Wein machen und viel weniger Gemüse. Und in einem anderen Dorf ist vielleicht die Dynamik anders. Ja,
das ja halt ganz genau.
Spannend.
Und er meint halt, das macht es trotzdem ganz angenehm, weil er so ein bisschen, also gefühlt mehr Experimentierfreiheit hat, was Rebsorten angeht, was Weinstile angeht. Weil es nicht so diesen klassischen Stil gibt, im Prinzip, der schon seit Jahrhunderten dort gemacht wird oder zumindest halt seit 100 Jahren dort gemacht wird.
Das hat nicht so diesen Druck irgendwie, dass das...
Das
hat nicht
diesen
Kumpulskirchner,
der immer schon so gemacht worden ist.
Na,
genau, sondern du hast, also er sagt halt, das ist sehr angenehm, du kannst sehr viel experimentieren, plus du hast natürlich, also er hat natürlich von der Familie auch die Freiheit, da wirklich zu machen, was er will und zu probieren, was er mag. Und die Tradition ist da nicht irgendwie sperrig im Weg, das ist was angenehm, sagt er. Und unser heutiges Hauptaugenmerk liegt ja auf dem St. Laurent.
Ja.
Das ist auch so ein bisschen das Hauptaugenmerk von Weingut Ziniel. Und beziehungsweise tatsächlich ist das Hauptaugenmerk von Andreas. Weil der aber Nummern hat, 2012, da war der St. Laurent so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Es ist eine sehr schwierige Rebsorte, er war schon ausgepflanzt zu dem Zeitpunkt. Aber dadurch, dass durchaus nur Landwirtschaft dabei ist, bei dem Weingut, hat sein Papa einfach nie die Zeit gehabt, dass er sich jetzt wirklich groß mit dieser speziellen Rebsorte beschäftigt, da wirklich ganz in die Tiefe geht und das braucht man bei dieser Rebsorte. Und hat halt nie, also es waren nie die Kapazitäten da, dass man sich da jetzt ganz intensiv nur mit dieser Rebsorte beschäftigt. Und Andreas hat gesagt, naja, das ist ein kompliziertes Sorten, Kinder zu mir passen.
Ja,
und hat sich damit beschäftigt.
Sehr gut, guter Mann.
Und hat gesagt, die Herausforderung hat ihm natürlich ertaugt, dass das einfach schwierig zu machen ist, aber wenn es gut ist, dann kann es halt wirklich geil sein. Und das ist halt genau seins im Prinzip, das passt da genau zu dem, was er gern trinkt, so dieses Leichte, nicht dieses super Schwere, das du halt einfach gern im Burgenland einmal hast, diese 14% Alkohol plus schweren, wumstigen Dinger. Und ja, also hat er sich entschieden, den St. Laurent Johanneshöhe, also diese spezielle Riede, eben das erste Mal selbst abzufüllen, also einzeln abzufüllen, 2012, also gleich in dem Jahr, wo er angefangen hat. Hat es gleich in die Flaschen gebracht und hat gesagt, seitdem hat er einfach jedes einzelne Jahr was dazugelernt. Es war nie einfach, er hat teilweise eben auch den St. Laurent Johanneshöhe, den wir heute auch haben, also diese Einzelriede, auch wieder in den Ortswein dazugeben müssen, zum Beispiel, wenn irgendwas einfach nicht so gut passt hat oder wenn auch die Menge zu wenig war, weil St. Laurent ist leider mengentechnisch relativ schwierig und liefert teilweise einfach sehr, sehr, sehr geringe Erträge ab, sodass es ganz schwierig ist, was damit zu machen. Beziehungsweise ja, klimatisch schwierig, bodentechnisch nicht unbedingt leicht zu verarbeiten. Also es ist keine einfache Rebsorte, das Ganze. Aber ja, er hat eben gesagt, gerade deswegen taugt es ihm halt. Also gerade dieses doch ein bisschen schwieriger, ganz genau, diese Challenge dran ist interessant. Sie haben übrigens insgesamt nur 3 Einzellagenweine, also 3 Lagenweine in dem Weingut, also sie konzentrieren sich wirklich da auf die 3. Und von denen gibt es nicht viel, es gibt da nicht mengenmäßig viel davon. Also die,
klingt da nicht so.
Ja genau, St. Laurent Johanneshöhe ist ja wirklich insgesamt 1 Hektar.
Okay.
Und du hast aber dadurch, dass es bodentechnisch relativ kompliziert ist, das Ganze, wirklich nicht so viel Ertrag. Also es gingen sie im Jahr irgendwas zwischen 1.000 und 2.000 Flaschen aus maximal. Okay. Also das ist halt wirklich relativ gering.
Das ist recht wenig, ja.
Ganz genau. Und dann gibt es noch eine Einzellage Chardonnay, den ich auch sehr gerne habe. Und dann gibt es noch eine Lage Zweigelt, der auch super ist. Und ja, wir haben uns halt eben für diesen, also ich habe mich halt eben für diesen St. Laurent entschieden. Erstens, weil wir die Rebsorte
haben. Haben wir dann nicht gehabt.
Ganz genau, weil es super spannend ist. Und zweitens, weil ich es halt auch irrsinnig gerne trinke. Also weil ich dann diese Leichtigkeit von diesem Wein so mag und einfach so beeindruckt bin, dass der da herkommt, wo tatsächlich herkommt.
Ja.
Und er meint halt, naja, dadurch, dass wir eben nur diese 3 Lagenweine haben, können wir uns da halt wirklich einfach ganz stark drauf konzentrieren. Da können wir wirklich öfter in den Weingarten schauen, wirklich immer schauen, ist zum Lesen, genau den richtigen Lesezeitpunkt finden und genau das richtige Traummaterial in den Keller kriegen. St. Laurent ist ja wirklich die erste Rotweinsorte, die gelesen wird, üblicherweise sogar noch in der ersten Lesewoche. Es kommt natürlich ein bisschen drauf an, was man sonst im Weingarten hat, aber üblicherweise ist es zumindest bei einer die erste Lesewoche tatsächlich. 2021 habe ich natürlich nachgefragt, wie war es denn dieses Jahr? War es zum Beispiel am 11. September soweit und sie haben tatsächlich am, ich glaube, 9. oder 10. September angefangen. Also ganz bald. Und er hat gemeint, das war tatsächlich schon ein bisschen on the edge, weil das Wetter nicht so ganz mitgespielt hat und es relativ feucht war und relativ nass war und so weiter. Und sie hat geschaut haben, okay, passt, warten Sie jetzt noch ein bisschen. Also, es wird spannend, was 2021 werden wird. Ganz genau. Aber er hat gesagt, nur on the edge, Herausforderung taugt ihm sowieso. Ja. Also, kein Problem.
Ich habe mir eh schon was, das passte.
Genau. Und Johanneshöhe klingt ja noch am Berg oder am Hügel zumindest. Ja, irgendeiner Form von der Höhe. Andreas sagt, das sind circa 3 Flaschen über dem Boden, dass sie das Ganze erhebt.
Also, ja, aber man, das ist halt da in der Gegend wahrscheinlich schon.
Ja, Höhe, das ist eine Höhe, absolut, genau.
Ist in Ordnung.
Es ist im Prinzip so ein Schotterkegel, so hat man das beschrieben. In der Mitte hast du wirklich ganz, ganz, ganz kargen Schotterboden. Der ist relativ weit unten dann zu einem lehmigeren, also zu einem humoseren Boden übergeht. Das heißt, die Reben müssen da einfach extrem tief abwurzeln. Haben natürlich einen ordentlichen Stress. Deswegen ist der Ertrag nicht so riesig, aber deswegen kriegst du eben sehr konzentrierte Beeren, relativ kleine, die sogar relativ dicke Schale für einen St. Laurent hinkriegen. Was natürlich auch wichtig ist, weil St. Laurent ist, so wie der, die Mutter- oder beziehungsweise die Vatersorte Pinot Noir, relativ dünnschalig im Normalfall, neigt halt dazu, dass sie eher mal aufplatzt, was halt natürlich schwierig ist bei der Ernte und so weiter. Und der Andreas sagt, also was da jetzt mittlerweile rauskommt dabei, das war 2012 natürlich auch noch anders, da waren die ganz so tief gewurzelt da. Mittlerweile sind die Reben relativ weit unten. Du hast relativ tief wurzelt, du hast relativ tief wurzelnde Reben und du hast halt dadurch diese hochkonzentrierten Weine.
Und aber das erklärt einiges, ne? Weil ich meine, das ist wirklich dieser Geschmack, den ich vorher versucht habe zu beschreiben. Dieses sehr konzentrierte, ja, das ist das Wort, was eigentlich mir vorher da ein bisschen gefällt hat in der Beschreibung. Es ist einfach so wahnsinnig konzentrierter Saft. Ja?
Ja,
also es ist leicht, es schmeckt super fruchtig, aber halt echt so konzentriert fruchtig. Ja. Das ist es.
Ja, du merkst halt einfach, dass da hochqualitative Beeren reinkommen. Das ist halt einfach was anderes als irgendwas, was halt ja vielleicht ohne irgendwelche Ertragskontrolle oder ohne irgendeinen
komplizierteren also Boden da entsteht. Nein, also dass das nichts Industrielles ist, weil es ist
das sowieso
leicht, aber es ist halt nicht so, dass du sagst, ja, okay, gut, du schmeckst nichts, sondern es ist mega intensiv, aber trotzdem hat es diese Leichtigkeit und Frische. Macht schon Spaß.
Ja, voll. Ja, Also rund um diesen Schotterkegel gibt es dann schon so ein bisschen einen humoseren Boden auch. Ja. Also er sagt, auch dadurch, das ist eigentlich ganz gut, dass es nicht nur ein reiner Schotter ist, sondern dass du ein bisschen rundherum ein bisschen eine Bodendiversität halt hinkriegst, weil dort natürlich die Bären ein bisschen anders sind und du hast halt insgesamt so einfach eine Struktur, die funktioniert.
Mischung, ja.
Genau. Deswegen ist es, er sagt dann wirklich, so diese Johanneshöhe und generell der St. Laurin ist so ein bisschen der Herzblut im Rot. Also er taugt das wirklich extrem und ja, wie schon gesagt, er lernt halt einfach jedes Jahr dazu. Und ja, nach 3 Wochen auf der Maische, also ein bisschen länger als so eine reguläre Maischestandzeit, kommt er dann für 18 Monate in neutrale Holzfässer. Der Andreas sagt, er will irgendwie, also er will keine Holznoten, sondern er will halt wirklich einfach diese Strukturgebung des Holzes haben und sonst einfach nichts, ein bisschen Oxidation. Und es sind so 300 bis 500 Liter Fässer. Es kommt natürlich darauf an, in welchem Jahr, wie viel da überhaupt rauskommt und so weiter und so fort. Und anschließend wird der unfiltriert auf die Flaschen gebracht. Also einfach sehr natürlich das Ganze, ja, absichtlich gehalten. Und nachdem wir eh schon ein bisschen über den St. Laurent geredet haben, mache ich diesen St. Laurent-Exkurs jetzt einfach nur fertig.
Ja, bitte.
Der wird in Österreich im Prinzip als autochthone Rebsorte gehandelt, kehrt wahrscheinlich, es ist immer mit wahrscheinlich, möglicherweise und so weiter verbunden, wie immer bei Rebsorten, wahrscheinlich zur großen Burgunderfamilie dazu. Man glaubt, es ist ein Burgundersämling. Manche sagen auch, aha, der ist aus Frankreich hergebracht worden vorher und dann ist er erst in Österreich verbreitet worden. Fakt ist aber, er ist vom Stift Kloster Neuburg verbreitet worden. Ja. Also Stift Kloster Neuburg selber hat den dann das erste Mal ausgepflanzt. Er ist auch 1860, ist relativ spät tatsächlich, das erste Mal urkundlich erwähnt worden, eh beim Stiftkloster Neuburg, und ist dann von dort so ein bisschen in diese österreichischen Kronländer halt verteilt worden. Also ja, dieses Österreich-Ungarn klassisch. Ja. In Tschechien gibt es tatsächlich relativ viel davon auch.
Ah,
also mehr als in Österreich tatsächlich, was ganz Interessantes. Es gibt einen anderen Namen dafür, ich habe mir nicht aufgeschrieben, ich habe mir wahrscheinlich aufschreiben sollen. Liebe Leute,
googelt es. Achso, ja, ihr könnt es auch selber schauen. Entschuldigung, wir sind heute nicht so freundlich wie gewohnt. Googelt euch den Schmarrn einfach selber. Nein, wir reichen das nach bei der nächsten Folge.
Also,
so sind wir nicht.
Beziehungsweise vielleicht schreiben wir sogar in die Shownotes rein.
Vielleicht ja, sind wir vielleicht so beides. Nett. Ja. Sind wir.
Der Name kommt übrigens vom Lorenzi-Tag. Das ist der 10. August. Da beginnen sich die Bären zu verfärben. Und das hat uns schon mal wer beibracht. Kannst du dich erinnern?
Nein, absolut nicht.
Die Family Schüttel
wahrscheinlich.
Ganz genau.
Hat es nämlich auch erzählt.
Beim Spaziergang durch den Weingarten haben uns die auch schon erzählt, naja, wahrscheinlich heißt das St. Laurent noch Lorenzi-Tag, weil da ungefähr um den 10. August rundherum diese Bären anfangen, langsam die Farbe anzunehmen, also langsam rot zu werden.
So ist es.
Ja. Ja. Besonders stark vertreten ist diese Rebsorten in der Thermenregion, da kennt man auch klassischerweise und im nördlichen Burgenland. Auch da ist, es ist ungefähr 50-50 Österreich-Aufteilung und der Rest ist halt wirklich ganz, ganz stark verstreut. Es gibt jetzt ein bisschen was im Weinviertel und halt generell so ein bisschen verteilt. Insgesamt sind wir bei rund 700 Hektar in Österreich, 1,5% Rebfläche, also nicht viel.
Nein, nicht viel, aber auch nicht, also jetzt auch nicht gar nichts.
Nicht vermint.
Nicht Rotgipfler, was wir jetzt da zuletzt gehabt haben, da haben wir irgendwie 125 Hektar gehabt. Also schon ein bisschen mehr, aber immer noch, also wie du sagst, 1,5%, das ist halt
nicht viel.
Gesamtrebfläche betrachtet nichts.
Ja, ganz genau. Aber weltweit ist es jetzt wirklich nicht viel, es sind so um die 3.500 bis 4.000 Hektar, je nachdem, was man genau für eine Quelle anschaut. Also siehst du, außer von Österreich ist tatsächlich nur mehr, aber das ist einfach, weil Österreich ein kleines Weinbaugebiet ist.
Und dann nimmst du halt die restlichen Kronländer, ehemaligen quasi dazu.
Und dann hast du
Eh schon die 4.000 Hektar.
Ja,
wenn du sagst, bei uns sind 700, in Tschechien ist noch mehr.
2.000 circa, und dann hast du nur so ein bisschen verteilt auf der ganzen Weltwäsche. Genau. Und im Weingarten, ich habe es ja schon ein paar Mal angesprochen jetzt, ist die Sorte tatsächlich recht schwierig und daher teils relativ unbeliebt gewesen. Also zu den Zeitpunkten in der österreichischen Weingeschichte, wo es eher um Menge als um Qualität gegangen ist, hat man den natürlich eher nicht mehr, weil da ist halt einfach nicht so viel rausgekommen dabei.
Und es war schwierig. Viel
zu viel Arbeit für das, was dann tatsächlich rauskommt. Seit den 90er Jahren hat das Ganze dann aber wieder an Beliebtheit gewonnen, so seit 1990, zwischen 1990 und 2020, also ist es ja mindestens verdoppelt. Also die Rebsorte benötigt gute Lagen, sie benötigt tiefgründige Boden. Sie ist einerseits blüteempfindlich und andererseits spätfrostempfindlich, also nicht unbedingt zu leicht, das Ganze. Das heißt, sie braucht ein gutes Wetter, wenn es blüht, ansonsten hat es Probleme. Wenn es friert, hat es Probleme, relativ spät im April, Mai, Juni rein. Und nur dazu liefert es eben diese relativ niedrigen, relativ unregelmäßigen Erträge, die es da wirklich nicht so stark beeinflussen kannst. Also das ist dann auch sehr, natürlich einerseits klimatisch und bodenabhängig, aber andererseits auch da wirklich, wie ist das Wetter dieses Jahr? Mhm. Also da kannst du teilweise relativ wenig tun. Außerdem hast du relativ dicht wachsende Trauben drinnen. Und Andreas sagt, ja, das liegt halt einfach zum Plotzen, wenn die so dicht beieinander sind. Ja. Ähnlich wie beim Pinot Noir eben auch.
Ja.
Und ja, die Schale ist, ich meine, sie wird halt ein bisschen dicker und widerstandsfähiger, wenn sie zum Beispiel ein bisschen kämpfen müsste, ja, konzentrierter sind die Dinger, wenn die Beeren kleiner sind. Aber alles in allem halt einfach keine einfache Rebsorten. Der Andreas sagt aber, es zahlt sich halt einfach aus. Er sieht dann St. Laurent, und das finde ich ganz spannend, wirklich als Zukunftssorte, weil der hält die Säure sehr gut. Und auch in Zeiten von der Klimaerwärmung bringt er wirklich frische Weine hervor. Mhm. Und das kann nicht jede Rebsorten, sagt er.
Ja.
Und gerade auf dem internationalen Markt spürt er schon, dass das extrem nachgefragt ist, diese Weinstilistik, dieses Frische. In Österreich hast du natürlich schon immer so ein bisschen die Mischung aus jenen, die halt sagen, na, also Rotwein muss schon 14% haben und reinhauen, ansonsten passiert da ja gar nichts.
Ja.
Genau. Aber ja, wir haben diskutiert, na, es bewegt sich trotzdem langsam.
Also durch die ganze,
elegantere Richtung.
Genau, durch die ganze Naturwein-Thematik geht das natürlich auch nochmal in die Richtung.
Ja, voll. Und es ist halt so ein richtiger Cool-Climate-Wein par excellence im Prinzip. Ja. Und in der natürlichen Form, ich sage jetzt extra natürliche Form, weil ich dann nachher noch erzähle, was die nicht natürliche Form ist, bringt der Wein einen relativ leichten Alkoholspiegel hervor, so maximal 12, aller maximal 12,5%. Im Normalfall bis zu um die 12% runter mal dumm, es kann aber 11,5 sein. Mehr Zucker produziert diese Traube einfach nicht.
Okay.
Und der Andreas hat natürlich immer geschaut, was tut das St. Laurent, wenn man zum Beispiel jetzt gleichzeitig mit Merlot liest. Naja, das macht er nicht mehr, hat er gesagt. Weil die Trauben bauen dann einfach Säure wieder ab.
Bauen wieder
ab,
ja.
Ganz genau, und bauen auch qualitativ einfach ab, aber es wird nicht mehr Zucker draus in dem Sinne.
Okay.
Und die Rebsorte in Reinform hat daher eigentlich immer diese Kühle, diese Eleganz bis zu einem gewissen Grad. Und der Andreas schätzt das natürlich sehr. Er hat auch gemeint, beim 2017er, den wir da haben, ist es ein bisschen weniger stark. Der 2019 ist nur ein bisschen eleganter.
Okay.
Und den habe ich jetzt meine Hände leider nicht mehr draufgekriegt. Aber den werde ich auf jeden Fall noch verkosten.
Den werden wir nachholen, ja bitte.
Ganz genau. Und leider ist der St. Laurent laut dem Andreas auch die meist verfälschte Sorte in Österreich, was auch ganz spannend ist. Da kommt die Tullner Sonne ins Spiel. Sagt er das was?
Nein.
Sehr bitte. Gut, dann habe ich wieder was Neues für dich.
Ja, ja, ich lerne da ja immer sehr viel. Also.
Ich habe das relativ lang schon nicht mehr gehört, aber die Tullner Sonne ist im Prinzip, wenn du Zucker reinschmeißt. Ne? Tullen, Rübenzuckerverarbeitung.
Ja, ja.
Da kommt das her. Die Tullner Sonne ist, wenn du einfach Zucker zugibst bei der Gärung, sodass einfach das Ganze noch mehr Alkohol, noch mehr Volumen, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, kriegt, was halt einfach ein Fake-Volumen ist. Und der Andreas sagt halt, es gibt einfach viel St. Laurent, oder viel, es gibt immer wieder St. Laurent, die am Unterkommen mit 13, 14%.
Ja,
und da weiß man halt einfach, das geht sich links und rechts nicht aus. Da ist einfach das Maximum an erlaubter Zuckerzugabe durchzogen worden, damit er halt einfach diesen, ja, diesen Alkoholgehalt kriegt, so ein bisschen dieses Volumen aufbaut. Aber es macht halt einfach keinen Sinn mit dem, was du dann einerseits an der Nase hast, andererseits am Gaumen hast, und dann trotzdem diese dieses Volumen, dass das Ganze einfach da schlagt, hinmacht. Und er sagte, das ist einfach schade und er hofft, dass das vielleicht ein bisschen weniger wird in Zukunft insgesamt.
Ja, aber sehr spannend.
Ja, absolut.
Das heißt, wenn ich einen St. Laurent erwische mit 14%,
dann weißt du, was passiert ist.
Was passiert ist, ja.
Ganz genau.
Ja, gut.
Ja, und ich finde es einfach schade, weil, ganz ehrlich, wenn die Reihenform so was Schönes aussieht,
wozu da irgendwas reinschmeißen?
Ja. Ganz genau.
Gut, das ist sowieso unverständlich, wieso überhaupt irgendwas reinschmeißen, weil sie meistens, ne? Wenn es eh geil sein kann, aber halt weiß wie.
So einfach ist es.
Aber gut, das ist wahrscheinlich eine Diskussion für ein anderes
Mal. Das ist eine Diskussion für ein anderes Mal, ganz genau. Sehr gut, Michi. Und damit bin ich am Ende meiner Folge angekommen.
Ja, du hast nur vergessen, uns zu sagen, was dieser Wein kostet.
Ah ja, ganz genau.
Und wo du ihn her hast.
Wie immer.
Und bewertet haben wir natürlich auch nichts, ne?
Okay, passt. Also, ich erzähle jetzt erst einmal, wo ich den Wein her habe. Der ist nämlich vom Wein und Co. Den findet ihr aktuell online sogar noch vergünstigt. Hoffentlich auch noch zu dem Zeitpunkt, wo die Folge rauskommt, aber wahrscheinlich schon.
Nein, nicht so lang.
Ganz genau. Also aktuell kostet er 24. Im Normalfall kostet er, ich glaube, 27, 28, plus, minus, genau. Auf jeden Fall so diese knappen 30 Euro. Und du findest ihn auch so in mehreren Shops, zum Beispiel im Haas und Haas im ersten Bezirk in Wien und auch in anderen Shops. Und soweit ich weiß, gibt es keinen richtigen Online-Shop. Ich habe schon nachgefragt.
Naja.
Aber ihr findet es auf jeden Fall beim Wein und Co.
Sehr gut. Ja, bewerten müssen wir das ganze Ding an. Ich finde, das ist sehr schön, dieses Fruchtkonzentrat. Nachdem ich Preiselbeeren sehr mag. Und dieses, wirklich dieses fruchtig, herbe, süße, trotzdem so ein bisschen, das ist schon geil. Macht Spaß. Hat einen sehr großen Trinkfluss. Also ist schon durch die Säure auch sehr animierend.
Ja, ja, ist es auf jeden Fall.
Ich würde ihm, glaube ich, eine 8,5 hier geben.
Sehr gut.
Ja? Ich gebe dem einfach, finde ich geil.
Ich finde es auch super, super geil. Ich muss dem auf jeden Fall 9 geben. Ich hänge da irgendwo zwischen 9,2, 9,3, 9,5. Ah, ja. Super, super schön.
Das heißt, für eine neue Skala ein, machen wir es immer mit mehr Kommastufen jetzt.
Ich muss, glaube ich, sehr mehr gerne Kommastufen reinschmeißen, ja, nein, weil ich mir sehr schwer tue.
Immer, ist ja auch in Ordnung.
Ah, sehr gut.
Es ist ein bisschen schwierig. Ne? Wir haben versucht, das von Beginn an möglichst simpel zu machen, diese Skala, aber man kommt halt, je mehr man dann jetzt da wirklich versucht, gegeneinander zu bewerten im Endeffekt.
Ja.
Weil wenn ich jetzt sage, ja passt, ich habe dem Wein dort dann 9,5 gegeben und wenn ich dem jetzt auch 9,5 gebe, dann setze ich ihn auf dieselbe Stufe. Das ist halt bei nur 0,5 und nur einer Skala von 1 bis 10 relativ schwierig.
Extrem schwierig.
Aber wir können Sie gerne darauf einigen, da einfach die Kommastellen auch auszusagen.
Sehr gerne.
Gut, dann bin ich bei einer 8,3.
Auch sehr gut.
Ja?
Und ich bin bei einer 9,2.
Wunderbar. Na, wunderbar. Dann haben wir das schön dokumentiert, weil dann können wir da vielleicht noch mal ein bisschen schöner unterscheiden zwischen den unterschiedlichen Sachen.
Ja,
ja, wenn du am Ende angelangt bist, dann darf ich noch die Abmoderation übernehmen.
Ja, bitte.
Und zwar freuen wir uns sehr über euer Feedback. Wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns Weinvorschläge schickt, weil wir es immer spannend finden, auch Weine zu verkosten, die jetzt nicht aus unserer Bubble kommen quasi. Ne? Das heißt, immer, immer interessant. Schickt es uns gerne, am besten ist es per E-Mail an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Wichtig, bitte nicht an beide schicken, weil sonst ist dieser Überraschungseffekt und der wunderbare Effekt, dass sie einer, der meistens ich bin, nicht auskennt, verloren quasi, das wäre ja wahnsinnig schade. Auf der anderen Seite merkt es man wahrscheinlich eh nicht, weil ich meine, du hast auch gesagt, du bringst dann St. Laurent und das habe ich auch wieder vergessen. Aber das macht gar nichts. Wir freuen uns auf jeden Fall voll über Tipps und über Sachen, wo sie sagt, schaut euch das mal an, würde uns interessieren, was ihr davon haltet. Machen wir sehr gern. Folgt uns auf Spotify, auf Apple Podcasts genauso, da kann man auch bewerten. Ah, das ist ganz wichtig, weil dann wird der Podcast nochmal mehr gesehen und weiteren Leuten gezeigt. Ah, das ist super natürlich für unsere Reichweite. Auf Instagram findet ihr uns am besten einfach unter @weinfuerwein oder privat unter @kedi_in_vienna oder @prügel. Und auf unserer Website weinfuerwein.at findet ihr natürlich immer eine Zusammenfassung der Folge und Verkostungsnotizen, Hinweise, wo es das Ganze wirklich zu kaufen gibt und alles rund um. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.